Wer freut sich darauf, alt zu werden? Jemand hier? Okay. Ulla, du bist, glaube ich, die erste Person, die ich kennengelernt habe, die sich darauf freut, alt zu werden. Also ich meine richtig alt. Okay. Ich kenne sonst wirklich niemanden. Und ich muss sagen, ich selbst freue mich auch nicht unbedingt drauf. Warum nicht? Weil das häufig nicht schön ist. Es fängt ganz harmlos an. Meine Frau hat mir irgendwann gesagt, dass ich hier hinten eine lichte Stelle habe. Ich habe es ihr nicht geglaubt, weil mein Vater hat eigentlich so richtig kräftiges Haar. Das liegt nicht bei uns in der Familie. Nö, ich kriege keine Glatze. Dann habe ich irgendwann ein Foto gesehen und dachte, oh, da ist irgendwie ein Artefakt oder irgendwas Komisches, weil bei mir auf dem Kopf leuchtet da was. Bis ich dann gemerkt habe, es ist die Kopfhaut. Das war der Blitz, der reflektiert hat. Und inzwischen trage ich lieber eine Mütze, wenn ich in der Sonne bin, weil das sonst einfach da weh tut. Oder die Augen. Paul. Irgendwann fängt es an. Man muss immer weiter weg, damit man genauer gucken kann. Ich muss inzwischen eigentlich immer so 2-5% Arbeitszeit dazu rechnen, wenn ich ein Projekt habe. Weil ich die Brille immer abziehe, weil ich kurzsichtig bin, eine, die auf die Ferne korrigiert. Und in der Nähe sehe ich noch ganz okay. Das heißt, ich muss die Brille absetzen, um was zu arbeiten. Ich lege sie irgendwo hin und dann muss ich sie suchen. Das heißt, wenn ich ein Projekt habe, ich muss immer Zeit einplanen, einfach für Brille suchen. Konzentration. Am Anfang vom Medizinstudium konnte ich 12 Stunden konzentriert am Stück lernen. Und es ist hängen geblieben. Jetzt nach ein, zwei Stunden weiß ich auch nicht mehr genau, was ich gerade gemacht habe. Das Gedächtnis. Ich habe nie ein besonders gutes Gedächtnis gehabt, deswegen musste ich auch so viel lernen. Aber es wird immer schlimmer. Also Leute, die ich gerade vor kurzem getroffen habe, und dann gucke ich sie an und weiß, ich kenne dich, denke ich, aber ich weiß nicht, wie du heißt. Das war früher nicht so schlimm. Und man merkt so Stück um Stück, man wird älter. Alles baut ein bisschen ab. Und das ist alles noch harmlos. Das Schlimme kommt ja noch. Die Krankheiten, die Schwäche, vielleicht Krebs, vielleicht Gangunsicherheit, dass man sich nicht einmal mehr traut, durch die Wohnung zu laufen, weil man Angst hat, dass man stolpern wird. Fehlende Kraft. So richtig alt werden. Alt werden ist nicht schön. Und man kann sich auch fragen, warum werden wir alt? Warum lässt Gott das zu? Wir können doch wie Henoch einfach irgendwann verschwinden. Im letzten Jahr habe ich Trudel Weng öfters besucht im Krankenhaus. Die war ja über 90 und sehr schwach. Und es war wirklich jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, hat man gemerkt, da ist ein bisschen weniger von Trudel da. Bisschen dünner, bisschen weniger Kraft und immer Schmerzen, immer Schmerzen. Und sie konnte wählen, entweder die ganze Zeit Schmerzen haben oder halt Medikamente nehmen und benebelt sein und nichts wirklich mitkriegen. In der Regel hat sie sich dafür entschieden, Schmerzen zu haben. Sie wollte lieber wach sein und mitbekommen, was um sie geschieht. Aber es ist nicht schön. Es ist traurig und man fragt sich, warum lässt Gott es zu? Was ist sein Plan? Es gibt bestimmt sehr viele verschiedene Gründe. Man könnte auch ganz rational sagen, ja, denk einfach heilsgeschichtlich, dann hast du deine Antwort. Wir werden alt, weil wir es so wollten. Wir waren ja im Garten, da war ein Baum des Lebens. Wir wollten nicht auf Gott hören. Also haben wir den Zugang zum Baum des Lebens verloren und dann sind wir eben alt geworden. Aber Gott ist nicht ganz so hart. Das stimmt zwar, aber er geht trotzdem auf uns ein, er arbeitet mit uns. Und es gibt auch was Gutes im Altwerden. Und da wollen wir mal heute ein bisschen schauen, was wir sehen können, was wir entdecken können. Ich möchte mit euch einen Text aus dem Alten Testament lesen, aus dem Buch Prediger. das letzte Kapitel. Wer die Bibel hat, kann aufschlagen, Prediger, Kapitel 12, die Verse 1 bis 8 und dann noch die Verse 13 und 14. Der Prediger schreibt: Denk an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist, bevor die bösen Tage sich nähern. Die Jahre kommen, von denen du sagst, sie gefallen mir nicht. Bevor sich verdunkeln Sonne und Licht, der Mond und die Sterne und neue Wolken nach dem Regen aufziehen. Wenn dann die Wächter des Hauses zittern und die starken Männer sich krümmen, die Müllerinnen ruhen, weil sie wenig geworden sind. Wenn dunkel werden, die durchs Fenster sehen und das Tor zur Straße geschlossen ist. Wenn das Geräusch der Mühle leise wird. Wenn man aufsteht beim Zwitschern der Vögel und alle Lieder verklingen. Wenn man sich vor jeder Anhöhe fürchtet und Angst hat, unterwegs zu sein. Wenn der Mandelbaum blüht, die Heuschrecke sich schleppt und die Kaper versagt, wenn der Mensch geht in sein ewiges Haus. Und auf der Straße stimmen sie die Totenklage an. Bevor der silberne Faden zerreißt, die goldene Schale zerspringt, der Krug an der Quelle zerschellt und das Schöpfrad zerbrochen in die Zisterne fällt, der Staub zur Erde zurückfällt als das, was er war. Und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gab. Flüchtig und nichtig, sagt der Prediger, alles ist nichtig. Noch Vers 13 und 14. Lass uns nun das Ergebnis des Ganzen hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Tun vor Gericht bringen, alles Verborgene, sei es gut oder böse. Ein dunkler Text, so ein bisschen Depri, nicht besonders fröhlich. Aber was will man auch erwarten? Das ist schließlich im Buch Prediger. Das Buch Prediger gehört zur Weisheitsliteratur in Israel, so wie Psalmen und Sprüche. Aber das lesen wir nicht ganz so viel, wahrscheinlich weil es eben so ein bisschen Depri ist. Ich meine, schon wie das Buch anfängt. Wer eine Bibel hat, kann aufschlagen. Wie fängt das Buch an? Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Und so geht es gerade weiter. Und zählt er eine Sache nach der anderen auf. Reichtum, Macht, Jugend, egal was, alles ist nichtig. Letztendlich bringt es alles nichts. Aber wirklich alles? Das ist die große Frage. Da muss man sagen, nein. Zwischendurch merkt man, nicht alles ist nichtig. Immer wieder kommen so positive Impulse. In 2,24 heißt es, das Leben aus Gottes Hand annehmen und das Gute von Gott genießen können, das ist Gnade. Das ist ein Geschenk von Gott, wenn man was Gutes genießen kann. Oder in 3,11, es ist Gnade, die Zeiten aus Gottes Hand anzunehmen. Alles hat seine Zeit. Und Gott bestimmt, wann uns was zukommt. Und dann sagt er, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Sieh das Werk Gottes an, Kapitel 7. Schau und staune, was Gott getan hat. Kapitel 11, nutze die Zeit, die du hast. Ich denke, die Zusammenfassung vom Prediger ist nicht, alles ist nichtig, sondern werde weise. Alles hat seinen Platz. Setz deine Hoffnung nicht auf die falschen Sachen. Denn das ist tatsächlich nicht nichtig. Aber werde weise. Und weise heißt, lebe mit Gott. Und das ist, glaube ich, der richtige Hintergrund, um diesen Text, den wir gerade gelesen haben, zu verstehen. Diese Beschreibung des Älterwerdens. Und er sagt ganz klar, das sind Tage, die nicht schön sind. Du wirst sagen, ich habe keinen Gefallen daran. Und ich glaube, wenn wir im Altenheim rumlaufen würden und fragen würden, ob es den Leuten gut gefällt, dann werden sie wahrscheinlich auch, die meisten sagen, nee, ich habe keinen Gefallen daran. Es ist nicht schön. Das Leben war mal schön. Ich kann mich an manches erinnern, aber im Moment, ne, schön, schön ist anders. Eine Beschreibung vom Älterwerden. Manches, was wir hier gelesen haben, erinnert an den menschlichen Körper. Es gibt Ausleger, die versuchen dann, das alles zuzuordnen. Manches klappt ganz gut. Man kann zum Beispiel sehen, das Augenlicht wird weniger, es wird alles dunkel. Die Müllerinnen ruhen, viele denken, das sind die Zähne, die malen. Ja, und die sind wenig geworden und haben immer weniger zu tun. Und irgendwann ruhen sie. Die Vögel stören den Schlaf. Manche denken, das ist so das Typische, also bei vielen alten Menschen ist es typisch, dass sie einen sehr leichten Schlaf haben, sehr wenig schlafen und morgens im Prinzip, wenn die ersten Vögel loslegen, schon längst wach sind. Es wird beschrieben, die Lieder hört man nicht mehr. Vielleicht, dass das Hören einfach insgesamt nachlässt. Und der Mandelbaum blüht. So weißlich oder gräulich sieht es wohl so aus, wie so ein Kopf mit weißen Haaren. So ist das Alter. Das Altwerden. Und zum grünen Abschluss, wir sterben. Ziel erreicht. Was können wir daraus lernen? Warum erzählt uns der Prediger diese Geschichte? Ich denke, es sind drei Dinge, die wir mitnehmen können. Das erste ist, lebe jetzt, aber bedenke das Ende. Lebe jetzt, aber bedenke das Ende. Lebe jetzt mit dem Bewusstsein, dass wir alt werden, dass andere Tage kommen. Es ist interessant, dass der Prediger seine Worte hier nicht an die Alten richtet. Es ist tatsächlich nicht unbedingt ein Text geschrieben, um die Alten zu trösten, sondern denke deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, seit bevor die Tage des Übels kommen. Es ist an alle gerichtet, die noch leben. Noch hier ist der Zusammenhang wichtig mit dem ganzen Buchprediger. Im Kapitel davor gibt es zum Beispiel einige Ermahnungen, gerade an die Jugend, die Zeit zu nutzen, das Leben anzunehmen. In Vers 7 von Kapitel 11 heißt es, wie schön ist das Licht, wie gut tut es, die Sonne zu sehen. Und in Vers 9, genieße deine Jugend, junger Mann, freu dich in deiner Jugendzeit. Tu, was dein Herz dir sagt und was deinen Augen gefällt. Doch wisse, dass über all dies Gott mit dir ins Gericht gehen wird. Genieße die Zeit, die du hast, wenn die Sonne scheint, genieße es. Setz dich in die Sonne. Wenn du Projekte hast, pack sie an mit voller Kraft. Genieße es, wenn du was schaffen kannst. Das Leben ist eben nicht unendlich. Es wäre naiv zu denken, es wird alles immer so weitergehen. Wir werden nie alt werden. Wir werden alt und wir werden auch sterben. Und das Altwerden ist einfach ein schleichender Tod. Man sagt, dass wir biologisch gesehen unser Zenit, unser Höhepunkt, etwa mit Mitte 20 erreicht haben. Und dann geht es nur noch bergab. Wir sind alle gut unterwegs. Es ist eine Warnung. Unsere Gesellschaft ist nicht so gepolt. Unsere Gesellschaft würde ganz gern das Thema Altwerden und Tod verdrängen. Man kann es in der Werbung sehen. Mit was macht man Werbung? Am besten mit den jungen, hübschen Leuten. Weil so wollen wir sein. Und deswegen kaufen wir die Produkte. So läuft die Werbepsychologie. Ich finde es interessant, dass selbst die Werbeindustrie langsam auch umdenken muss. Es ist nämlich so, dass wir in Deutschland inzwischen so alt sind, dass wir das gar nicht mehr glauben. Also das mit den Teenies, die rumrennen, damit, also der Abstand ist inzwischen so groß, wir können uns damit nicht identifizieren. Das ist ja gar nicht mehr unsere Welt. Und die Kaufkraft der richtig Alten, die wird da gar nicht angezapft. Und in den letzten Jahren ist mir aufgefallen, in den ganzen Blättchen von Aldi und Lidl sieht man immer öfters Seiten mit Produkte für Senioren. Und da sind keine Teenies abgelichtet, sondern in der Regel so etwa 65-Jährige. Ein bisschen graue, weißlich-graue Haare, aber gebräunt und offensichtlich noch irgendwie fit. Das ist jetzt die Jugend, die ansprechend sein soll für die über 90-Jährigen anscheinend. Aber der Prozess ist gleich. Es geht immer darum, wir wollen eigentlich nicht wirklich die ganz einsehen. Ich habe noch nie eine Werbung gesehen mit einer über 90-Jährigen, die einfach so im Bett liegt und sich kaum bewegen kann. Was will man da verkaufen? Keiner will so werden. Und deswegen haben wir Ablenkung, noch und nöcher. Wir haben mit den Medien jederzeit alle Möglichkeiten, uns abzulenken, dass wir nicht über das Thema Altwerden nachdenken müssen. Und der Prediger warnt uns, sei nicht so. Es ist nicht sinnvoll. Es ist nicht weise. So kommt man nicht voran. Bedenke, das Ende wird kommen. Wir sind alle so gemacht. Nehmen wir uns ruhig Zeit, unsere Eltern und Großeltern anzuschauen, sie zu begleiten, zu erleben, wie das ist. Schauen wir nicht weg. Beobachten wir, wie es ist, wenn man wirklich Angst hat zu stolpern und inzwischen keine Teppiche mehr in der Wohnung haben darf. Was macht das mit einem? Oder wenn die Demenz zunimmt? Es ist gesund für uns, es tut uns gut, es erinnert uns daran, wie unser Weg, wenn wir Glück haben, aussehen wird. Wie leben wir heute? Können wir noch was genießen? Dann sagt Prediger, genieße. Wenn du noch nicht so alt bist, jetzt ist die Zeit, dann mach das Beste draus. Genieße ruhig. Aber sei dir bewusst, es wird nicht so bleiben. Genieße mit dieser Sicht für das Ende. Schauen wir nicht weg vom Altwerden, bei uns selbst oder bei anderen. Es ist eine Chance, dass wir weise werden und die richtige Perspektive bekommen. Das Zweite, was wir lernen können vom Prediger, ist: Denke an deinen Schöpfer. Es ist interessant, man kann das Ende betrachten, aber man kann unterschiedliche Schlüsse daraus ziehen. Wenn mir bewusst wird, dass ich nicht ewig lebe und dass ich jetzt leben soll, was heißt das dann? Was soll ich tun? Wie kann ich mich vorbereiten? Wenn ich das Ende im Blick habe, bedeutet es, auf meine Ernährung jetzt zu achten, damit ich später weniger Probleme habe? Ebenerdig bauen, altersgerecht, barrierefrei? Eine Pflegeversicherung abzuschließen? Ist das die Weisheit, die der Prediger fordert? Oder ist es vielleicht dieser Spruch Carpe Diem? Hast du Träume? Hast du Sehnsüchte? Hast du Wünsche? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, mein ganzes Leben lang habe ich davon geträumt? Und jetzt, wenn ich schon weiß, dass ich nicht ewig leben werde, dann jetzt pack's an. Vielleicht wolltest du schon immer mal Wasserski fahren. Ist nie dazugekommen. Jetzt! Mach's, bevor es zu spät ist. Ich habe einen Kollegen, der will unbedingt den Kilimanjaro besteigen. Die Zeit drängt. Was ist die richtige Weisheit, die aus diesem Blick des Endes kommen soll? Das alles ist nicht schlecht, diese ganzen Dinge zu genießen, sagt er ja auch. In deiner jugendlichen Kraft, pack's an, mach die Dinge, die du nur dann tun kannst. Aber hier ist sein Schwerpunkt etwas anders. Hier ist sein Schwerpunkt, denk an deinen Schöpfer. Wenn ich schon weiß, dass das Ende kommt, dann soll ich an meinen Schöpfer denken. Nicht nur, dass die biologische Uhr tickt, sondern dass ich einen Schöpfer habe. Wenn es einen Schöpfer gibt, dann ist alles hier kein Zufall. Auch ich bin kein Zufall, auch du bist kein Zufall. Er hat sich das alles ausgedacht, alles geplant, gewollt. Unser Leben ist ein Geschenk von ihm, ganz bewusst, persönlich an uns adressiert. Es bedeutet aber auch, dass er der Einzige ist, der weiß, wie das Leben richtig funktioniert. Er kennt die Regeln, er weiß, was wirklich zur Freude führt. Denke an deinen Schöpfer bedeutet nicht nur nutze die Zeit, sondern eine komplett neue Gesinnung, eine komplett neue Lebenseinstellung. Es ist nicht mehr ich autonom, suche mein Glück nach Kräften, nach eigenen Vorstellungen. Sondern auf einmal ist das alles umgedreht. Es ist, ich habe einen Schöpfer, der mich kennt, der mich gemacht hat, der meinen Weg kennt. Und ich möchte von ihm lernen, was es heißt zu leben. Was ist Erfolg? Was ist Freude? Was ist Liebe? Wie genießt man die Gaben richtig? Man kann die Dinge genießen auf eine Art und Weise, die letztendlich zerstörerisch wirkt. Aber man kann auch zum Segen genießen. Und wer sagt mir, wie das geht? Wer weiß es? Der Schöpfer. Wenn wir alles in Beziehung zu ihm setzen, dann haben wir den Schlüssel zu einem gelingenden Leben. Das ist Weisheit. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, bevor die schlimmen Tage kommen. Lerne jetzt, was es heißt, richtig zu leben. Ganz konkret, wie viel beschäftigen wir uns mit der Bibel? Suchen wir wirklich Lebensantworten, Lebensentwürfe, Konzepte anhand seines Wortes? Fragen wir ihn, weil er es besser weiß. Und mir scheint, dass hier auch eine gewisse Weise auch eine Warnung drin steht. Nutze die Zeit jetzt, bevor die schlechten Tage kommen, bevor es zu spät ist. Es scheint tatsächlich so zu sein, als ob man gewisse Erfahrungen mit Gott nur dann machen kann, wenn man genießen kann, wenn man Kraft hat. Das Gute zu genießen, die Freude darin zu finden, das ist etwas, was später, wenn man gar nicht mehr kann, ganz schwierig wird. Es gibt wohl ein Zeitfenster, wo wir lernen können, auch das Gute mit Gott zu teilen und ihn kennenzulernen dadurch, auf eine Art und Weise, die später fast unmöglich wird. Und ich glaube, es ist häufig so, also ich empfinde das so, dass also wir manchmal die Vorstellung haben, ja, am Ende, wenn man kurz davor steht, da denkt man bestimmt nochmal um. Da wird man bestimmt nochmal irgendwie sich neu orientieren und Fragen stellen und ja, was ist noch? Komischerweise, ich habe nicht den Eindruck, dass das so stimmt. Lena schüttelt auch den Kopf, können auch Dieter fragen. Mein Eindruck ist, dass die alten Menschen häufig am Ende einfach auf ihrer Schiene bleiben. Das, was sie schon immer gelebt haben und gedacht haben, das führen sie einfach weiter fort. Ein Umdenken ist ganz schön schwierig. Wir haben einen Schöpfer. Der Schöpfer hat uns das Leben geschenkt. Wir sollen das Leben als Geschöpfe mit dem Schöpfer genießen, solange wir es können. Das ist Weisheit. Und wir sollen die Chance jetzt nutzen, denn wir wissen nicht, wie lange wir das noch können. Bedenke das Ende. Denk an den Schöpfer. Und das Dritte, denk an das Gericht. Da springen wir zu den Versen 13 und 14. Das ist eine Zusammenfassung vom ganzen Buch, aber auch von unserem Abschnitt. Lass uns nun das Ergebnis des Ganzen hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das soll jeder Mensch tun, denn Gott wird jedes Tun vor Gericht bringen, Alles Verborgene, es sei gut oder böse. Es macht sehr wohl einen Riesenunterschied aus, wie wir leben, ob es später ein Gericht gibt oder nicht. Wenn nicht, dann gibt es nur hier und jetzt. Dann nutze es aus. Aber wenn es wirklich später ein Gericht gibt, wenn der Schöpfer auch der Richter ist, der Schöpfer ein Interesse daran hat, das Leben zu bewerten, zu beurteilen und daraus sich Konsequenzen wirklich ergeben, dann gehört zur Weisheit, dass wir jetzt schon über dieses Gericht nachdenken. Wie werden wir denn beurteilt? Was wird der Schöpfer über mein Handeln sagen? Weisheit ist jetzt schon darüber nachzudenken. Das verändert auch nochmal ganz grundsätzlich die Lebensperspektive. Es bedeutet, dass manches von dem, was wir jetzt erleben, erst später, dass der Wert dessen erst später zu erkennen sein wird. Es bedeutet, dass wir aus Glauben leben müssen, in ganz vielem. Geduldig sein müssen, abwarten, mal schauen, wie Gott das beurteilen wird. Auch wir als Christen werden vor Gott stehen. Auch wir werden gerichtet werden. Als Erlöste haben wir zwar keine Sorge, dass er uns wegschicken wird in die Verdammnis, weil Jesus für uns gestorben ist und uns erlöst hat. Aber könnte es sein, dass manche Sünde aufgedeckt wird und dass wir uns vielleicht bitterlich schämen werden für manches, was wir hier getan haben? Manches, was wir vielleicht dachten, naja, ist wohl nicht so schlimm. Ist halt so eine kleine Sünde, ich habe halt welche. Dass wir vielleicht erschrecken werden und merken, oh, in Gottes Augen war das eigentlich eine Katastrophe. War furchtbar. Und vielleicht auch die Konsequenzen sehen werden, die daraus gekommen sind. Das ist die eine Sache, aber es gibt auch noch einen anderen Aspekt und im Neuen Testament lesen wir das noch viel deutlicher. Es gibt auch ein Preisgericht. Jesus und auch in den Briefen sehen wir das immer wieder, dass es ein Preisgericht gibt. Es wird so etwas wie Lohn geben für die Art und Weise, wie wir gelebt haben. 2. Korinther 5 sagt Paulus, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Und dann wird jeder den Lohn für das bekommen, was er in seinem Leben getan hat. Mag es nun gut oder schlecht gewesen sein. Manchmal betonen wir die Errettung so häufig und stark, und das ist auch richtig, dass wir diesen Gedanken von Lohn oder Preisgerichten ein bisschen aus den Augen verlieren. Und es ist auch nicht ganz leicht, sich das vorzustellen. Wie soll es einen Lohn geben, wenn wir im Himmel sind? Ist das nicht die Definition von Himmel, dass alles vollkommen ist? Dann sehen wir ihn, wie er ist, und das wird doch alles genug sein. Und wie kann man dann Lohn empfangen? Mehr? Erlöster als erlöst? Geht ja nicht. Bisschen merkwürdig. Und trotzdem lehrt Jesus und in den Briefen wird es eindeutig gelehrt, dass es so etwas wie Lohn gibt. Und auch, dass wir danach streben sollen. Vielleicht brauchen wir das einfach als Menschen. Vielleicht hat Gott uns einfach so gemacht, dass wir im Reifeprozess diesen Gedanken von Lohn brauchen, um auf den richtigen Weg zu kommen. Ich denke, wir alle kennen das aus dem eigenen Leben, dass es Dinge gibt, die wir für uns tun, weil sie Spaß machen, weil es unser Hobby ist. Und da investieren wir Zeit und Liebe und machen das sehr gründlich und sind dann sehr zufrieden mit dem Produkt. Das kann sich sehen lassen. Aber wie ist es mit den Dingen, die wir einfach machen müssen, die keine Hobbys sind? Sondern lästig. Ja gut, das mache ich halt, dass es gemacht ist. Und genau da brauche ich manchmal den Druck, in Anführungsstrichen, von einer Begutachtung. Lohn. Es ist nämlich so in der Schule. Ohne Klausuren und ohne Noten. Ganz ehrlich. Wie viele Vokabeln würden wir lernen? Da würde gar nichts passieren. Und auf der Arbeit ist es manchmal auch so. Manchmal brauche ich es, dass ich weiß, mein Chef wird das Ergebnis bewerten. Und wenn ich das weiß, dann werde ich mich anders anstrengen. Ich brauche das als Motivationshilfe. Ja, natürlich, idealerweise würden wir alles immer nur aus Liebe zum Herrn Jesus tun. Reinste Motive. Ich glaube, um ehrlich zu sein, keiner von uns ist so heilig. Und anscheinend traut uns Jesus das zu, dass wir manchmal diese andere Art von Motivation brauchen, nämlich, dass es Lohn gibt. Ich denke, es ist gut, wenn wir dieses Prinzip auch akzeptieren. Wenn wir es nicht tun, sind wir eigentlich schon wieder wie Adam und Eva. Gott sagt, was gut und böse ist. Und sie sagen, ja, aber wir haben andere Vorstellungen, wir wissen es besser. Wenn wir aber Gott vertrauen, dann dürfen wir diesen Gedanken einfach mal annehmen. Es wird Lohn geben. Und das ist anscheinend gut für uns und wichtig. Vielleicht ist es auch noch eine Hilfe, zu sehen, dass Lohn auch durchaus etwas mit dem Endziel der Beziehung zu Jesus auch haben kann. Das mit den Vokabeln, das ist ein Beispiel, was C.S. Lewis auch mal gebraucht. Er sagt, ein Schulkind muss Vokabeln lernen, damit es irgendwann die Sprache kann. Was ist das eigentliche Ziel und was ist der eigentliche Lohn? Dass man die Sprache kann. Er hat griechische Vokabeln gelernt und konnte irgendwann klassische griechische Literatur lesen und hat es genossen. Ja, aber in der Schule, wenn du anfängst, kannst du noch nicht die Klassiker lesen. Du musst halt irgendwo anfangen. Und deswegen gibt es Lohn in Form von Noten als Unterstützungshilfe für den Weg. Aber das Ganze zielt schon darauf hin, dass eine organische Verbindung ist zwischen dem, was investiert wird und das, was als Lohn empfangen wird. Oder ein anderes Beispiel, ein verlobtes Paar investiert in die Beziehung, bleibt sich treu. Und was ist ihr Lohn? Sie dürfen heiraten. Dann bekommen sie das Ziel, den Lohn für ihre Arbeit. Eine organische Verbindung. Und, habt ihr schon mal beobachtet, oft stecken sie sich gegenseitig so einen Ring an den Finger. Und der Ring ist auch wertvoll. Als wir damals geheiratet haben, hatten wir nicht viel Geld. Das war brutal teuer. Da haben wir richtig was investiert für gescheite Ringe. Als Symbol dafür, dass uns die ganze Geschichte was bedeutet. Dass wir es ernst nehmen, dass es was Wertvolles ist. Aber ich habe noch nie an einer Hochzeit gesehen, dass die Braut dann danach rumgeht und jedem einfach nur den Ring zeigt. Guck, das Ganze hat sich gelohnt. Hier ist mein Lohn. Letzte Hochzeit, die ich gesehen habe, war bei euch. Paul und Selina, dass Selina rumgeht. Guck, ich habe jetzt mit Paul ausgehalten. Ich habe meinen Lohn gekriegt. Ich habe jetzt einen Ring. Wertvoller Ring. Das ist natürlich Quatsch. Das Ziel ist die Beziehung. Aber dieser wertvolle Ring hat auch seinen Platz. Das ist auch irgendwo in dieser ganzen Geschichte auch etwas von Lohn. Und es wäre komisch, wenn es nur ein alberner McDonald's-Ring wäre aus Plastik. Das wäre auch nicht angemessen. Es soll schon wertvoll sein, um zu zeigen, dass die Beziehung wertvoll ist. Und ich glaube, genau das finden wir auch in dem biblischen Gedanken des Lohnes. Es wird oft von Kronen gesprochen, eine Krone, die wir empfangen sollen. Und genau diesen Gedanken finde ich in Offenbarung 4,10 auch bei den 24 Ältesten dargestellt. Wenn die 24 Ältesten vor dem Thron Gottes stehen, was machen sie mit ihren Kronen? Sie zeigen sie nicht sich gegenseitig, guck mal, was hier alles dran ist und welche Edelsteine da sind, wie wertvoll die Krone, der Lohn an sich ist. Das ist nicht im Mittelpunkt, sondern sie legen ihre Kronen, die werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder. Im Prinzip sagen sie damit, Gott, du, alles kommt von dir. Der ganze Segen, alles an Lohn, alles, was irgendwie Wert hat, ist von dir. Du bist wunderbar. Und dann hat der Lohn auch, denke ich, sein Ziel erreicht. Denke an das Gericht. Wenn Gott meine letzte Woche mal beurteilen wird, wie wird er das tun? Wird er mich belohnen? Wird es Lohn für mich geben? Was habe ich heute Nachmittag vor? Wie werde ich leben? Lebe ich in einer Art und Weise, dass es dafür Lohn geben kann? Was habe ich diese Woche vor? Alt werden ist nicht schön. Dieser biologische Abbauprozess ist hässlich. Warum mutet uns Gott das zu? Vielleicht damit wir weise werden und die Zeit nutzen, die wir haben. Dass wir weise werden, das Ende bedenken, dass wir weise werden, indem wir nach dem Schöpfer fragen, danach, was es heißt, richtig und gut zu leben. Und weise werden, indem wir auch an das Ende denken, an das Gericht und den Lohn für das Gute. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Amen.